Schnitter bei Anna Karenina. Der Roman Anna Karenina, eines der bedeutendsten Werke von Lew Tolstoi, erschien erstmals 1877-1878. Der russische Schriftsteller thematisiert darin Ehe und Moral der adeligen Gesellschaft seiner Zeit. Tolstoi verwebt die Geschichte dreier Familien. Eine davon ist die des Gutsbesitzers Konstantin Lewin. Tolstoi im Original, Seite 376. Das persönliche Problem, das Lewin während seines Gesprächs mit dem Bruder beschäftigte, war das folgende. Im letzten Jahr war Lewin einmal zur Heumat gekommen, als er sich über den Verwalter geärgert hatte. Und da setzte er sein spezielles Beruhigungsmittel ein. Er nahm sich von einem Bauern die Sense und begann zu mähen. Diese Arbeit gefiel ihm derart, dass er noch mehrfach ans Mähen ging. Die gesamte Wiese vor dem Haus hatte er gemäht. Und in diesem Jahr schon im Frühjahr den Plan gefasst, ganze Tage mit dem Bauern zu mähen. Seit der Ankunft des Bruders war er sich unschlüssig, sollte er mähen, sollte er nicht. Er hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er den Bruder tagelang alleine ließ. Auch fürchtete er, der Bruder könnte sich über ihn lustig machen. Doch als er über die Wiese gegangen und ihm sein Eindruck vom Mähen eingefallen war, hatte er schon fast entschieden, dass er mähen würde. Und nach dem zermürbenden Gespräch mit dem Bruder fiel ihm sein Vorhaben wieder ein. »Ich brauche körperliche Bewegung, sonst verdirbt offenbar mein Charakter«, überlegte er und beschloss zu mähen, wie peinlich ihm das vor dem Bruder und den Leuten auch wäre. Gegen Abend ging Konstantin Lewin ins Kontor, traf Anordnungen für die Arbeiten und ließ in den Dörfern für den nächsten Tag die Mäher bestellen, damit Kalinow Lug gemäht würde, die größte und beste Wiese. »Und meine Sense schicken Sie bitte zu Tiet, damit er sie dengelt und morgen mitbringt. Ich selber werde vielleicht auch mähen«, sagte er, bemüht, nicht verlegen zu werden. Der Verwalter lächelte und sagte: »Zu Befehl!« Abends beim Tee sagte Lewin es auch seinem Bruder. »Das Wetter scheint zu halten«, sagte er, »morgen beginne ich mit dem Mähen.« »Ich habe diese Arbeit sehr gern«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Ich habe sie schrecklich gern. Ich habe selbst manchmal mit den Bauern gemäht und möchte morgen den ganzen Tag mähen.« Sergei Iwanowitsch hob den Kopf und schaute den Bruder neugierig an. »Wie das? Auf gleichem Fuß mit den Bauern den ganzen Tag?« »Ja, das ist sehr angenehm«, sagte Lewin. »Als Leibesübung ist das wunderbar. Nur kannst du das wohl kaum durchhalten«, sagte Sergei Iwanowitsch ohne jeden Spott. »Ich habe es versucht. Erst fällt es schwer, dann kommt man rein. Ich denke, dass ich nicht hinter den anderen zurückbleibe.« »Sowas. Aber sag, wie sehen das die Bauern? Machen sich bestimmt lustig, was für Grillen der gnädige Herr hat.« »Nein, ich glaube nicht. Aber die Arbeit ist so fröhlich und schwierig zugleich, dass zum Denken keine Zeit bleibt.« »Ja, und wie wirst du mit ihnen zu Mittag essen?« »Dir Lafitte hinauszuschicken und gebackene Pute wäre wohl peinlich.« »Nein, ich werde bloß in der Zeit, wenn sie Pause machen, nach Hause reiten.« Am nächsten Morgen stand Konstantin Lewin früher auf als gewöhnlich, wurde aber durch Anordnungen für die Gutswirtschaft aufgehalten. Und als er zur Heumahd geritten kam, schritten die Schnitter schon die zweite Reihe ab. Bereits vom Hügel aus bot sich ihm der Blick auf den noch schattigen, schon gemähten Teil der Wiese mit den grau werdenden Schwaden und den schwarzen Häufchen der Kaftane, die die Schnitter an der Stelle abgelegt hatten, wo sie mit der ersten Reihe anfingen. Je näher er kam, desto deutlicher sah er die hintereinander in langgezogener Reihe schreitenden, unterschiedlich die Sensen schwingenden Männer, die einen im Kaftan, andere bloß im Hemd. Er zählte 42 Mann. Sie bewegten sich langsam über den unebenen unteren Teil der Wiese, wo früher ein Stauwehr gewesen war. Einige von seinen Bauern erkannten Lewin. Da war der alte Dschermil in einem sehr langen weißen Hemd, der vorgebeugt die Sense schwang. Da war der junge Bursche Waska, der bei Lewin als Kutscher gedient hatte und jeden Schwaden mit viel Schwung nahm. Da war auch Tiet, beim Mähen Levins Lehrmeister, ein kleines, hageres Männchen. Ohne sich vorzubeugen, schritt er vorweg. Er schien mit der Sense zu spielen, wenn er seine breiten Schwaden schnitt. Levin stieg vom Pferd, band es beim Weg fest und begab sich zu Tiet, der eine zweite Sense aus dem Gebüsch zog und ihm reichte. »Ist bereit, Herr. Die rasiert und mäht von allein«, sagte Tiet lächelnd, als er die Mütze abnahm und ihm die Sense reichte. Levin nahm die Sense und probierte sie aus. Die verschwitzten und fröhlichen Mäher, die ihre Reihen beendet hatten, kamen nacheinander unter Lachen auf den Weg heraus und begrüßten ihren Herrn. Sie schauten alle auf ihn, aber keiner sagte ein Wort. Bis ein ebenfalls zum Weg gekommener, hochgewachsener Alter mit runzligem, bartlosem Gesicht und einer Lammfelljacke ihn ansprach. »Sieh zu, Herr, packst du mit an, so bleib nicht zurück«, sagte er. Und Levin hörte unter den Mähern verhaltenes Gelächter. »Werde mir Mühe geben«, sagte er, stellte sich hinter Tiet und wartete auf den Beginn. »Sieh nur zu«, wiederholte der Alte. Tiet machte Platz und Levin schritt hinter ihm her. Das Gras war beim Weg niedrig und Levin, der lange nicht gemäht hatte und wegen der auf ihn gerichteten Blicke verlegen war, mähte schlecht, obwohl er kräftig ausholte. Hinter ihm waren Stimmen zu hören. »Ist schlecht aufgesetzt, der Griff zu hoch. Schau, wie er sich vorbeugt«, sagte einer. »Muss mehr auf den Bart drücken«, sagte ein anderer. »Ivo, geht schon, das mäht sich ein«, fügte der Alte hinzu. »Schau, es läuft. Nimmst du den Schwaden zu breit, schindest du dich ab. Der Herr, der kann ja nicht anders, schafft für sich selber. Aber schau dir die Graskämme an. Unser Eins hätte dafür auf den Buckel gekriegt.« Das Gras wurde weicher und während Levin zuhörte, aber nicht antwortete, nur möglichst gut zu mähen suchte, ging er hinter Tiet her. Sie hatten vielleicht 100 Schritt zurückgelegt. Tiet ging und ging, ohne anzuhalten und ohne das geringste Zeichen von Müdigkeit. Levin aber graute es schon, er könnte nicht durchhalten, so müde war er. Er spürte, dass er mit letzter Kraft ausholte und wollte schon Tiet um einen Halt bitten, aber da machte Tiet von allein Halt, bückte sich, nahm Gras, wischte die Sense ab und begann sie zu wetzen. Levin richtete sich auf, atmete durch und blickte zurück. Hinter ihm schritt ein Mann und war offenbar auch müde, denn sofort, noch bevor er Levin erreicht hatte, machte auch er Halt und ging ans Wetzen. Tiet wetzte seine eigene Sense und die Levins, und sie schritten weiter. Beim nächsten Abschnitt war es das Gleiche. Tiet schritt, Schwung um Schwung, ohne zu halten und ohne müde zu werden. Levin schritt hinterdrein, suchte nicht zurückzubleiben, und es fiel ihm schwerer und schwerer. Der Zeitpunkt war nah, da er, wie er spürte, keine Kraft mehr hätte. Aber in dem Augenblick machte Tiet Halt und wetzte die Sense. So durchschritten sie die erste Reihe. Und diese lange Reihe kam Levin besonders schwer vor. Doch als die Reihe abgegangen war und Tiet, die Sense geschultert, langsamen Schrittes auf den Spuren, die seine Absätze im Mahdstreifen hinterlassen hatten, zurückging und Levin ganz genauso über seinen Mahdstreifen ging, obwohl ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht lief und von der Nase tropfte und sein ganzer Rücken nass war, wie aus dem Wasser gezogen, war ihm da sehr wohl zumute. Ganz besonders freute ihn, dass er jetzt wusste, er würde durchhalten. Seine Befriedigung wurde nur dadurch vergällt, dass seine Reihe nicht gut war. »Ich werde weniger mit dem Arm ausholen, mehr mit dem Rumpf«, überlegte er, wie er Tiets schnurgerade geschnittene Schwaden mit seinen unordentlich und unregelmäßig liegenden verglich. Bei der ersten Reihe, merkte Levin, war Tiet besonders rasch gegangen, wohl um den Herrn auf die Probe zu stellen. Und diese Reihe war zufällig lang. Die nächsten Reihen waren bereits leichter. Dennoch musste Levin all seine Kräfte anspannen, um nicht hinter den Bauern zurückzubleiben. Er dachte nichts, wünschte nichts, außer dass er nicht hinter den anderen zurückbleiben und so gut wie möglich arbeiten wollte. Er hörte nur die Sensen zirren und sah vor sich Tits aufgerichtete Gestalt sich entfernen, sah den Halbkreis des Mahdstreifens, das langsam und in Wellen sich neigende Gras, die Blütenköpfchen an seinem Sensenblatt und weiter vorn das Ende der Reihe, wo es eine Ruhepause gebe. Ohne zu begreifen, was es war und woher, spürte er mitten in der Arbeit plötzlich eine angenehme Kühle an den erhitzten, schweißbedeckten Schultern. Er blickte während des Wetzens der Sense zum Himmel hoch, eine tiefe, schwere Wolke war aufgezogen und es fielen große Regentropfen. Einige von den Männern gingen zu den Kaftanen und legten sie um. Die anderen ruckten genauso wie Levin nur erfreut die Schultern unter der angenehmen Erfrischung. Noch eine und noch eine Reihe schritten sie ab, schritten durch lange Reihen und kurze, mit gutem Gras, mit schlechtem. Levin hatte jedes Zeitgefühl verloren und wusste überhaupt nicht mehr, ob es spät war oder früh. In seiner Arbeit vollzog sich nun eine Veränderung, die ihm riesiges Vergnügen bereitete. Mitten in der Arbeit gab es Minuten, da vergaß er, was er machte. Ihm wurde leicht. Und in diesen Minuten bekam er seine Reihe fast so gleichmäßig und gut hin wie Tit. Sobald ihm aber einfiel, was er machte, und er sich erneut bemühte, es besser zu machen, spürte er gleich wieder die ganze Last der Arbeit und die Reihe wurde schlecht. Nach einer weiteren Reihe wollte er eine neue beginnen, aber Tit machte Halt, ging zu dem Alten und sagte etwas leise zu ihm. Beide blickten zur Sonne. »Was reden die? Weshalb macht er nicht weiter?« dachte Levin, ohne dass ihm eingefallen wäre, dass die Bauern nun schon gewiss 4 Stunden unablässig mähten und es Zeit war fürs Vesper. »Vespern, Herr«, sagte der Alte. »Ist es denn schon Zeit? Gut, also Vespern.« Levin gab Tit die Sense und mit den Männern, die zu den Kaftanen ihr Brot holen gingen, schritt er über die leicht vom Regen besprühten Schwaden des großen, schon gemähten Wiesenstücks zu seinem Pferd. Da erst begriff er, dass er sich mit dem Wetter vertan hatte und der Regen ihm das Heu durchnässte. »Verdirbt das Heu«, sagte er. »Nicht schlimm, Herr, mähe bei Regen, rieche bei Sonne«, sagte der Alte. Levin band das Pferd los und ritt nach Hause, um Kaffee zu trinken. Sergei Iwanowitsch stand gerade auf. Als Levin Kaffee getrunken hatte, ritt er wieder zur Heumahd, noch bevor Sergei Iwanowitsch sich ankleiden und ins Esszimmer kommen konnte. Nach dem Vesper kam Levin nicht mehr an die frühere Stelle in der Reihe, sondern zwischen den Alten, den Spaßvogel, der ihn zu dieser Nachbarschaft aufforderte, und einen jungen Bauern, der erst seit Herbst verheiratet war und den ersten Sommer mitmähte. Gerade aufgerichtet schritt der Alte vorweg, setzte gleichmäßig und breitbeinig die auswärts gedrehten Füße und mit genauer und gleichmäßiger Bewegung, die ihn, hatte es den Anschein, nicht mehr Mühe kostete als Arme schlenkern beim Gehen, legte er wie spielerisch einen hohen Schwaden nach dem anderen um. Als wäre es nicht er, als würde die scharfe Sense von allein durch saftige Gras zischen. Hinter Levin schritt der junge Mischka. Sein hübsches, junges Gesicht, das am Haaransatz mit einem Strick aus frischem Gras umwunden war, ließ die Anstrengung erkennen. Aber sobald er beobachtet wurde, lächelte er. Offenbar wäre er eher gestorben, als zuzugeben, dass es ihm schwer fiel. Levin schritt zwischen den beiden. In der stärksten Hitze kam ihm das Mähen nicht so schwer vor. Der Schweiß, der an ihm herabströmte, spendete Kühle. Und die Sonne, die auf Rücken, Kopf und die bis zum Ellbogen freigekrempelten Arme brannte, verlieh der Arbeit Festigkeit und Beharrlichkeit. Immer öfter kamen die Minuten des bewusstlosen Zustands, da man nicht zu denken brauchte, was man machte. Die Sense schnitt von allein. Das waren die glücklichsten Minuten. Noch freudvoller waren die Minuten, wenn sie zum Fluss kamen, an den die Reihen stießen, der Alte im dichten, nassen Gras die Sense abwischte, ihr Blatt im frischen Flusswasser spülte, mit dem Wetzkumpf Wasser schöpfte und Levin anbot. »Hier, versuch mein Hausgetränk.« »Ah, tut das gut«, sagte er und zwinkerte. Und tatsächlich, Levin hatte noch niemals ein solches Getränk gekostet wie dieses warme Wasser mit dem darin schwimmenden Grünzeug und dem vom Blechkumpf rostigen Geschmack. Gleich danach begann ein wohliger, langsamer Spaziergang, den Arm auf der Sense, währenddessen man den strömenden Schweiß abwischen, aus tiefster Brust Atem holen und sich die ganze langgezogene Reihe der Schnitter anschauen konnte, sowie was sich ringsum tat in Wald und Feld. Je länger Levin mähte, desto öfter spürte er die Minuten der Entrückung, wobei nicht mehr die Arme die Sense schwangen, sondern die Sense den seiner selbstbewussten, lebensvollen Körper hinter sich herzog und wie durch Zauberei, ohne Gedanken daran, die Arbeit sich von allein machte, richtig und sorgfältig. Das waren die wohligsten Minuten. Schwer war es nur dann, wenn diese unbewusst gewordene Bewegung abgebrochen und nachgedacht werden musste, wenn ein Erdhügel oder ein noch nicht ausgestochener Sauerampfer abgemäht werden musste. Dem Alten gelang das leicht. Kam ein Erdhügel, veränderte er die Bewegung und teils mit dem Sensenbart, teils mit der Spitze mähte er den Hügel von beiden Seiten mit kurzen Hieben ab. Und während er das tat, betrachtete er und beobachtete er alles, was sich seinem Blick darbot. Mal riss er eine Siegwurz ab, aß sie oder bot sie Levin an. Mal warf er mit der Sensenspitze einen Zweig zur Seite, mal schaute er sich ein Wachtelnest an, von dem unmittelbar vor der Sense das Weibchen aufgeflogen war. Mal fing er ein Schlänkchen, auf das er gestoßen war, hob es hoch mit der Sense wie mit einer Mistgabel, zeigte es Levin und warf es beiseite. Levin wie dem jungen Burschen hinter ihm fielen diese Bewegungsänderungen schwer. Wenn sie beide zu einem angespannten Bewegungsablauf gefunden hatten, gingen sie völlig in der Arbeit auf und waren unfähig, die Bewegung zu ändern und zugleich zu beobachten, was vor ihnen war. Levin merkte nicht, wie die Zeit verging. Wäre er gefragt worden, wie lange er schon mähe, hätte er gesagt, eine halbe Stunde. Dabei war es bald Zeit zum Mittagessen. Beim Beginn einer neuen Reihe wies der alte Levin auf die kleinen Jungen und Mädchen hin, die von verschiedenen Seiten kaum sichtbar durchs hohe Gras und über den Weg zu den Mähern kamen, wobei Brotbündel und mit Stofflappen zugepfropfte Quasskrüglein ihnen die Ärmchen langzogen. »Schau, die Käferchen kommen gekrochen«, sagte er, als er auf sie deutete, und blickte unter der Hand zur Sonne. Sie schritten noch zwei Reihen ab, dann machte der Alte Halt. »Auf, Herr, Mittagessen«, sagte er entschieden. Wer von den Mähern den Fluss erreicht hatte, begab sich quer über die Schwaden zu den Kaftanen, wo die Kinder, die das Essen gebracht hatten, saßen und sie erwarteten. Die Männer setzten sich zusammen, die von weit her im Schatten der Karren, die aus der Nähe unter einen Weidenbusch, über den sie Gras geworfen hatten. Levin setzte sich zu ihnen, er mochte nicht fortreiten. Jegliche Befangenheit vor dem Herrn war längst verschwunden. Die Männer machten sich fertig zum Mittagessen. Die einen wuschen sich, die jungen Burschen badeten im Fluss, andere richteten sich einen Ruheplatz her, knüpften die Brotbündel auf und zogen die Pfropfen aus den Quaskrüglein. Der Alte brockte Brot in eine Schale, zerdrückte es mit dem Löffelstiel, goss darauf Wasser aus dem Kumpf, schnitt noch Brot auf, streute Salz darüber und nach Osten gewandt betete er. »Hier, Herr, versuch meine Wassersuppe«, sagte er, und ließ sich vor der Schale auf die Knie nieder. Die Wassersuppe schmeckte so gut, dass Levin die Absicht aufgab, zum Essen nach Hause zu reiten. Er aß mit dem Alten und kam mit ihm ins Gespräch über seine häuslichen Verhältnisse, nahm lebhaftesten Anteil daran und berichtete ihm von den eigenen Problemen und Umständen, was den Alten interessieren konnte. Er hatte das Gefühl, ihm näher zu stehen als seinem Bruder, und die Zuneigung, die er für diesen Menschen empfand, ließ ihn unwillkürlich lächeln. Als der Alte wieder aufstand, betete, gleich hier unter dem Busch sich hinlegte und sich dazu Gras unter den Kopf schob, tat Levin es ihm nach. Und trotz der aufsässigen, in der Sonne zudringlichen Fliegen und Käferchen, die ihm am verschwitzten Gesicht und am Körper kribbelten, schlief er sofort ein. Und er wachte erst, als die Sonne zur anderen Seite des Buschs gewandert war und ihn erreichte. Der Alte schlief längst nicht mehr, er saß und dengelte die Sensen der jungen Burschen. Levin blickte um sich und erkannte den Ort nicht wieder. So hatte sich alles verändert. Die riesige Fläche der Wiese war abgemäht und mit ihren bereits duftenden Heuschwaden schimmerte sie unter den schrägen Strahlen der Abendsonne in besonderem neuem Glanz. Auch das ummähte Buschwerk am Fluss, auch der Fluss selbst, der zuvor nicht sichtbar gewesen, jetzt aber stahlblau glänzte in den Flusswindungen, auch die umhergehenden und sich erhebenden Leute, auch die steile Graswand am umgemähten Teil der Wiese, auch die Habichte, die über der freigelegten Fläche kreisten, alles war vollkommen neu. Zu sich gekommen, überlegte Levin, wie viel gemäht war und wie viel heute noch zu schaffen wäre. Für 42 Leute hatten sie außerordentlich viel geleistet. Die gesamte große Wiese, an der zur Zeit der Fronarbeit 30 Sensen zwei Tage gemäht hatten, war abgemäht. Noch zu mähen blieben Ecken mit kurzen Reihen. Aber Levin hätte gern so viel wie möglich geschafft an diesem Tag. Und er war ärgerlich auf die Sonne, die sich so rasch neigte. Er empfand keinerlei Müdigkeit. Er hätte nur gerne noch mehr und so rasch und so viel wie möglich geschafft. »Und wenn wir weiter mähen, was meinst du? Noch Maschkinwerch?« sagte er zu dem Alten. »Wie der Herr will. Die Sonne steht nicht mehr hoch. Wie wär's mit Wodka für die Burschen?« Während des Nachmittagsvespers, als sie sich wieder hingesetzt hatten und die Raucher rauchten, verkündete der Alte den Burschen, »Wenn Maschkinwerch noch gemäht wird, gibt's Wodka.« »Schaffen wir doch leicht. Geh los, Tiet. Fegen wir weg wie nichts. Satt essen kannst dich nachts. Geh los.« Erklangen Stimmen und noch am Brot kauend gingen die Schnitter an die nächste Reihe. »Jetzt, Leute, haltet euch ran«, sagte Tiet und schritt fast im Trab vorweg. »Geh nur, geh«, der Alte trabte ihm hinterdrein und hatte ihn schon fast eingeholt. »Ich schneid dich, pass auf.« Und jung und alt mähten quasi um die Wette. Doch trotz aller Eile verdarben sie das Gras nicht. Die Schwaden wurden noch genauso sauber und sorgfältig umgelegt. Der übrig gebliebene Winkel in der Ecke war weggefegt innerhalb 5 Minuten. Die letzten Mäher beendeten noch ihre Reihen. Da schulterten die ersten schon die Kaftane und schritten über den Weg zum Maschkinwerch. Die Sonne neigte sich bereits den Bäumen zu, als sie unterm Geklapper der Kumpfe zum waldumsäumten Wiesental am Maschkinwerch kamen. Das Gras reichte im Talgrund bis zum Gürtel, war zart und weich, breithalmig und im Wald da und dort bunt vom Wachtelweizen. Nach kurzer Beratung, ob sie längs gehen sollten oder quer, schritt Procher Jermil vorne weg. Auch ein bekannter Schnitter, ein riesiger, schwärzlicher Kerl. Er schritt eine Reihe ab, wandte sich um und zur Seite und alle richteten sich nun nach ihm, schritten bergab durch den Talgrund und bergauf den Waldsaum entlang. Die Sonne war hinterm Wald verschwunden. Schon schlug sich Tau nieder, und nur auf der Anhöhe waren die Mäher noch in der Sonne. In der Niederung jedoch, aus der Dunst aufstieg, und auf der anderen Seite schritten sie durch frischen, taureichen Schatten. Die Arbeit war auf dem Siedepunkt. Das Gras geschnitten unter saftigem Zischen und würzig duftend fiel in hohen Schwaden. In den kurzen Reihen bedrängten sich die Mäher allenthalben, es klapperten die Kumpfe und die gegeneinander stoßenden Sensen. Es pfiffen die Wetzsteine über die Sensenblätter und mit fröhlichen Zurufen trieben die Männer sich an. Levin schritt noch genauso zwischen dem jungen Burschen und dem Alten. Der Alte hatte seine Lammfelljacke übergezogen und war noch genauso fröhlich, zu Scherzen aufgelegt und frei in den Bewegungen. Im Wald trafen sie andauernd auf Birkenpilze, ganz aufgeschwollen im saftigen Gras, die nun von den Sensen geschnitten wurden. Traf jedoch der Alte auf einen Pilz, bückte er sich jedes Mal, hob ihn auf und steckte ihn sich unters Hemd. »Ein Mitbringsel für meine Alte«, sagte er dann. So leicht das nasse und schwache Gras auch zu mähen war, war es doch schwer, die steilen Talhänge hinab und hinaufzusteigen. Aber den Alten behinderte das nicht. Zu noch genau dem gleichen Sensenschwung kletterte er mit winzigen festen Schritten seiner in großen Bastschuhen steckenden Füße langsam den steilen Hang hoch. Und obwohl sein ganzer Leib und die unterm Hemd vorhängenden Beinkleider zitterten, ließ er auf seinem Weg keinen einzigen Grashalm, keinen einzigen Pilz aus und scherzte noch genauso mit den Männern und mit Levin. Levin schritt hinter ihm her und dachte oft, jetzt würde er bestimmt fallen, wenn er mit der Sense einen so steilen Vorsprung erklomm, dass er auch ohne Sense schwer zu erklettern war. Aber er kletterte hinauf und tat, was zu tun war. Levin fühlte, dass ihn eine Kraft von außen in Bewegung hielt. Maschkinwerch hatten sie gemäht, die letzten Reihen beendet, die Kaftane angezogen, und nun gingen sie fröhlich nach Haus. Levin stieg aufs Pferd, verabschiedete sich mit Bedauern von den Männern und ritt nach Haus. Von einer Anhöhe blickte er zurück. Sie waren nicht mehr zu sehen in dem aus der Niederung aufsteigenden Nebel. Nur die fröhlichen, rauen Stimmen waren zu hören, Gelächter und das Klappern der Sensen gegeneinander. Sergei Iwanowitsch hatte längst diniert. Er trank in seinem Zimmer Zitronenwasser mit Eis und sah die eben von der Post gekommenen Zeitungen und Zeitschriften durch, als Levin schweißverklebte, wirre Haare auf der Stirn, an Rücken und Brust dunkel durchnässt, unter fröhlichem Gerede zu ihm ins Zimmer stürmte. »Die ganze Wiese haben wir geschafft. Ach, wie gut! Unglaublich! Und wie geht es dir?« Nachsatz: Gegen 1880 wurden geschätzte 4 Millionen Sensen aus Österreich nach Russland exportiert. Mit großer Wahrscheinlichkeit waren also die 42 Schnitter auf Levins Gut mit Sensen aus Österreich unterwegs.